Wir.
Auf Sendung.
Ja, herzlich willkommen heute hier bei Wir auf Sendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute von 19 bis 21 Uhr. Und heute hier zu Gast ist Martin Rubin, der Standortleiter von Arrival Aid Stuttgart, der heute hier sich mit mir ein bisschen unterhalten wird über die Arbeit von Arrival Aid. Ich freue mich, ein bisschen mehr zu erfahren darüber, über das tolle Projekt und über die tolle Arbeit. Erstmal herzlich willkommen.
Danke, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann.
Und ja, ich würde direkt einfach mal anfangen. Was ist denn Arrival Aid? Was verbirgt sich hinter dem Namen?
Ja, Arrival Aid ist eigentlich eine Initiative, kann man sagen, die Geflüchteten oder Neubürgern, Neuankömmlingen den Einstieg hier in die Gesellschaft erleichtern möchte. Also unser Schwerpunkt liegt schon auf Geflüchtete. Also Arrival Aid wurde auch gegründet 2014, also als die großen Flüchtlingsströme kamen. Aber beschränkt sich jetzt nicht nur auf Menschen mit Fluchthintergrund, sondern auch allgemein Menschen mit Migration, wenngleich eben Geflüchtete schon ein großer Teil auch unserer Klienten ausmacht.
Also 2014 ist ja schon eine lange Zeit, auch in Stuttgart schon seit 2014.
Also den Standort hier in Stuttgart gibt es seit 2016. Gegründet wurde Arrival Aid zunächst in München 2014 und es gibt in Stuttgart fünf verschiedene Standorte. Stuttgart ist einer davon, dann noch ein Frankfurt, Köln, Düsseldorf und eben München als Gründungsstandort.
Ah ja. Okay. Und was, ich meine, wer Englisch kann, kann sich wahrscheinlich jetzt unter dem Namen was vorstellen. Wie kam es zu dem Namen?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil die habe ich selber noch gar nicht gestellt, obwohl ich jetzt schon mehrere Jahre für Arrival Aid arbeite. Arrival Aid ist Ankunftshilfe oder Hilfe beim Ankommen. Und das war eigentlich so und ist es heute immer noch eben der Kern der Dinge und der Programme, die Arrival Aid eben macht, die vor allem halt eben ehrenamtliche Bürger bei uns machen, was die eigentlich mehr mit die Arbeit einfach tragen, ist ehrenamtliches Engagement. Und es hat sich eben am Anfang eben sehr stark auf das Thema Hilfe für Geflüchtete beim Ankommen beschränkt. Vor allem können wir vielleicht danach noch tiefer einsteigen um das Thema Anhörung beim BAMF, aber mittlerweile eben auch andere Themen rund um Integration in der Gesellschaft.
Okay, also es hört sich auch sehr breit an. Klar, das Thema Migration und Flüchtlinge, aber es hört sich so an, als gäbe es viele Projekte, können wir gern später noch ein bisschen genauer dazu kommen. Wie bist du denn dazu gekommen? Also wie bist du eingestiegen da bei Arrival Aid?
Ganz einfach. Ich habe eine Stellenanzeige im Newsletter gesehen und mich beworben.
Okay.
aber ich hatte schon zuvor, also es war so die Jahreswende, 2015, 2016 mich für Geflüchtete hier in Stuttgart engagiert, wo eben auch viele Geflüchtete zu uns gekommen sind, ehrenamtlich. Und hat mir von Anfang an viel Spaß gemacht, die Arbeit, viel Freunde. Also auch mein Vater selber hat Fluchthintergrund, also ist Vertriebener nach dem Zweiten Weltkrieg. Habe dann einfach gesehen, als hier diese Menschen ankamen, dass es mal Zeit wäre, vielleicht mal was zurückzugeben. Nachdem sich hier halt eben meine Eltern alles aufgebaut haben und mir das Leben ermöglicht haben, was ich halt führen konnte. Und so wollte oder möchte ich auch heute noch den Menschen, die halt kommen oder auch deren Kindern einfach auch die Möglichkeit geben, die gleichen Chancen zu haben, die wir eben oder meine Eltern damals auch hatten und ich auch hatte.
Okay. Das heißt, du also hast ehrenamtlich angefangen sozusagen und bist dann zu Arrival Aid als hauptamtlich Angestellter gekommen.
Genau, also ehrenamtlich. Ich habe hier in Stuttgart in Zuffenhausen damals einen Flüchtlingsfreundeskreis gegründet und war selbstständig tätig auch in der Wirtschaft noch zu der Zeit und habe halt immer so ein bisschen rumgeschaut, was könnte man denn so machen auch in dem Bereich oder vielleicht auch den hauptberuflich dann machen und kam dann eben so zu Arrival Aid.
Mhm. Ah ja, okay. Also cool, das ist ja auch ein Sprung, sag ich mal, so von Wirtschaft selbstständig dann zum sozialen Projekt. Ist ja durchaus schon auch eine andere Branche auf jeden Fall.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also war auch eine bewusste Entscheidung dann irgendwann und auch ein längerer Prozess eben, wenn man gut 15, 16 Jahre lang wirklich nur in der Wirtschaft tätig ist und dann so nach und nach eben mehr in die sozialen Projekte eben einsteigt. Und es hat dann auch ja schon 2, 3 Jahre gedauert, bis ich dann so jetzt aktuell momentan keine Aufträge jetzt mehr in der Wirtschaft habe, sondern eben 100% nur für Arrival Aid arbeite.
Okay. Und gibt's da irgendwie auch, also Ehrenamtliche noch außenrum, die irgendwie da noch unterstützend dabei sind, oder macht ihr wirklich die ganze Arbeit?
Das meiste machen eigentlich die Ehrenamtlichen. Okay. Also das sind uns nur, die tatsächlich auch Geld bekommen von Arrival Aid für das, was sie tun. Die anderen bekommen viel Ehre und ich hoffe, viel Freude bei der Arbeit haben. Also wir haben also auf dem Papier so gut 70 Ehrenamtliche, die zu unterschiedlichen Aktivitätsgraden und zu unterschiedlichen, in unterschiedlichen Programmen auch arbeiten.
Wow, richtig große Zahl. Hätte ich jetzt gar nicht so viele erwartet. Das
ist ja, ja, es hört sich groß an, aber so an einem durchschnittlichen Tag sitzt dann ich meistens dann allein im Büro und wenn dann 2, 3 Leute noch kommen, dann bin ich total froh und wir trinken den Tee. Aber naja, so schlimm ist es jetzt dann auch nicht. Also wir haben schon eigentlich fast jeden Tag im Büro auch Gespräche oder auch dann meine Mitstreiterinnen, die dann kommen und arbeiten. Was halt anfangs nicht so war. Anfangs war ich wirklich alleine mit 50% meiner Arbeitszeit und da war es eben auch noch deutlich kleiner, auch hier in Stuttgart und so ist es dann halt über die Jahre einfach dann gewachsen.
Ja, und ich denke, klar, bei Ehrenamt, wie du gesagt hast, schon ist ja immer das Thema, klar, mal manche fallen vielleicht dann weg, es ist ja auch immer klar, Ehrenamt, also letztendlich geschenkte Zeit nenne ich es mal, also wirklich, was man ja neben seiner normalen Arbeit macht, deswegen toll, dass sich da trotzdem so viele Menschen engagieren. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was für Projekte gibt es denn bei Arrival Aid? Und ja, ich habe schon gelesen, ich habe mich schon ein bisschen informiert, vorher auf der Website umgeschaut. Es sind auf jeden Fall eine ganze Menge. Jetzt bin ich jetzt ganz gespannt, da mehr drüber zu erfahren.
Ja, wir machen mittlerweile einiges und meine Kollegin in München auch noch viel mehr. Es sind aber auch noch ein paar mehr Leute dort. Also angefangen hat eigentlich alles mit Arrival Aid, mit dem Programm Anhörungsbegleitung heißt es. Das ist auch so der Grund, warum Arrival Aid gegründet wurde von damals 3 jungen Herren in München, die alle, wie ich auch, jetzt nicht aus dem sozialen Bereich kommen, sondern sich gefragt haben, was können wir denn jetzt tun, wenn so viele Geflüchtete kommen und sich so ein bisschen umgehört haben bei anderen Organisationen und viele eben gesagt haben, es gibt ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ist halt der Tag, an dem ein geflüchteter Mensch zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss und dort darlegen muss, warum er denn nach Deutschland gekommen ist. Da entscheidet sich im Prinzip, bekommt er einen Aufenthalt oder nicht, bisschen vereinfacht gesagt, aber im Grunde ist es der Kern. Aber niemand bereitet die Leute so richtig auf dieses Thema vor und da traut sich auch niemand so richtig dran, weil dann heißt, dann flüstert ihr denen ein, was die da sagen müssen und so weiter und so fort. Und man hat eben ein ganz wichtiges Thema und niemand, der das adressiert oder mit den Menschen drüber spricht. Und so haben die eben angefangen, sich da ein bisschen reinzuarbeiten und dann Geflüchtete darüber informiert und aufgeklärt, warum es denn diesen Termin eigentlich gibt, warum es denn sowas wie ein Asylverfahren gibt, wie das denn alles läuft. Und haben mit denen auch ihre Fluchtgründe und Fluchtrouten besprochen und dann teilweise eben auch mit in diese Termine begleitet als Beistand. Jetzt nicht im Sinne von irgendwie einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsberatung, das wollen wir auch gar nicht sein, sondern es geht eher um einen Menschen an der Seite zu haben, der einen durch eine schwierige Situation im Leben begleitet. Und das zieht sich auch durch die anderen Programme durch, die wir haben. Also das Thema mit der Anhörung beim BAMF wurde dann noch weiter gesponnen für Menschen, die gegen einen negativen Bescheid klagen beim Verwaltungsgericht. Da hat man dann eine mündliche Verhandlung. Das ist im Prinzip auch so ähnlich wie eine Anhörung. Einschränkungen, aber ein relativ verwandtes Thema. Und dann noch weiter zu wirklich vielen anderen Interviewterminen bei Ämtern, bei der Ausländerbehörde oder wo auch immer, wo die Menschen einfach zu bestimmten Dingen befragt werden und Rede und Antwort stehen müssen. Das ist alles so diese Anhörungsbegleitung. Dann gibt es ein weiteres Programm, das nennt sich Jobs and Careers. Das ist im Prinzip Unterstützung von Geflüchteten bei Arbeitssuche, also Beratung, erklären, wie Arbeiten in Deutschland funktioniert, wie der Arbeitsmarkt aussieht, was eine duale Berufsausbildung ist, was halt viele Menschen aus anderen Ländern ja auch gar nicht kennen. haben wir momentan auch eine interessante Kooperation auch mit der psychologischen Beratungsstelle der Evangelischen Gesellschaft. Das ist ein Projekt, das wird von der EU auch gefördert, vom Asyl- und Migrationsfonds, wo wir Patienten von denen auch beraten zu dem Thema. Wir haben eine eigene, das nennen wir Akademie, das ist eine Fortbildungsreihe für unsere ehrenamtlichen Helfer, die aber auch offen ist für Hauptamtliche, die dazustoßen können. 8 Abende im Jahr, wo es um Thema Asyl und Migration und aktuelle Themen gibt. Wir haben was, das nennt sich dann Integrationsbegleitung. Das war früher wirklich so ein bisschen helfen bei Kindergartenanmeldungen und so weiter. Ist aber mittlerweile eigentlich auch eine Begleitung durch das Thema, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich in Deutschland bin und ich habe irgendwie einen prekären Aufenthaltstitel. Ich habe kein Asyl bekommen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin vielleicht nur geduldet. Wie kann ich denn an einer Verfestigung von meinem Aufenthalt auch arbeiten? Und noch 2 kleinere Sachen vielleicht noch zum Abschluss. Wir haben einmal eine Zeitung, die Arrival News. Die erscheint in mittlerweile, glaube ich, 14 Städten deutschlandweit mit Artikeln in einfachem Deutsch geschrieben zu aktuellen Themen mit so einem Vokabelteil. Wird oft auch in Sprachschulen verwendet, liegt aber auch in Flüchtlingsunterkünften aus. Und hier in Stuttgart noch ein Empowerment-Projekt. Das wird auch von der Stadt gefördert, wo wir mit Geflüchteten, die hier Arbeit, Ausbildung gefunden haben, also sich wirklich integriert haben, gemeinsam in Flüchtlingsunterkünfte gehen oder auf Jobmessen gehen und wo die dann erzählen, wie sie das geschafft haben in Deutschland und dann eben in der Unterkunft stehen und sagen, vor 3 Jahren saß ich auf diesem Stuhl, ich konnte kein Deutsch, ich hatte keine Ahnung und heute habe ich eine Wohnung und einen Job und du schaffst es auch, weil ich habe es geschafft und ich sag dir, wie es geht.
Mhm. Cool, also sozusagen so wie so Peer-to-Peer so ein bisschen.
Genau,
Nochmal, ich würde nochmal zurückgehen zu der Anhörungsbegleitung, das ganz erste Projekt, was du gesagt hast. Ich kann mir vorstellen, oder beziehungsweise ich weiß selber, so aus meinem Studium hatte ich auch mal Kontakt mit so einer Erstaufnahmeeinrichtung, wie es da ist und ja, auch wie was für ein wichtiger Termin diese Anhörung dann ist und wie viel da dahinter steckt auch. Wie bereitet ihr euch jetzt mit den Menschen, die ihr da begleitet, wie bereitet ihr das vor?
Also das sind Termine, die in der Regel unsere Ehrenamtlichen machen, meistens 2 Ehrenamtliche, einfach weil jeder fragt anders, jeder hört anders, jeder denkt auch anders über so einen Fall nach. Es sind alles individuelle Termine, muss man auch sagen. Also es gibt auch andere Organisationen, die so Gruppenvorbereitungen oder sowas machen. Aber in der Regel meldet sich ein Geflüchteter, oft über einen Sozialarbeiter, eben bei uns an. Und wir suchen dann einen Termin, wo er auf die Anhörungssituation eben vorbereitet wird. Wir schauen, dass wir im Vorfeld alle Dokumente irgendwie bekommen, die er jetzt schon hat, von seiner Registrierung oder anderen Dingen. Der kommt dann zu uns an den Tisch. Das sind so Termine, die gehen vielleicht so 1,5, 2, manchmal auch 3 Stunden, wo man sich schön hinsetzt, bei einer Tasse Tee und ein bisschen was zu essen. Und wir erklären ihnen zuerst mal so generell das Asylverfahren, was da läuft und was jetzt dieser Punkt ist mit der Anhörung und warum die Anhörung so wichtig ist und einige Formalitäten einfach. Ja, wie läuft es ab und man hat einen Dolmetscher und was für Fragen werden da generell gestellt? Das ist auch kein Geheimnis, die kann man alle googeln. Da gibt es auch Verfahrensvorschriften, wo das drinsteht. Das ist so eher der kleinere Teil, so der formale Teil. Geht es auch um Fluchtroute und solche Dinge. Und dann der umfangreichere Teil ist dann tatsächlich die Frage jetzt, warum bist du denn nach Deutschland gekommen? Was ist denn passiert? Und wir simulieren so ein bisschen die Situation und versuchen auch mit dem Geflüchteten dann herauszuarbeiten, was ist denn jetzt so auch der Kern der Geschichte? Oftmals ist es so, dass entweder die Leute es nicht gern daran erinnern wollen oder auch können oder auch eine andere Vorstellung haben von so einer Befragungssituation. Also wir kommen da so her mit unseren abendländischen, aufgeklärten Brille. Ja, wenn ich jetzt jemanden frage, warum bist du hergekommen, dann erwarte ich einen geschliffenen Vortrag mit Rede und Gegenrede, so wie man es irgendwie in der Schule gelernt hat. Ja, schreiben Sie eine Erörterung oder eine Argumentation und am Ende ist irgendwie völlig klar, dass es so ist. Ja. Und es ist in den meisten Fällen nicht so, dass die Menschen das einfach leisten können, allein schon auch emotional manchmal nicht leisten können. Und so versuchen wir das eben, diese Geschehnisse auch, die passiert sind im Herkunftsland, einzuordnen, chronologisch auch einzuordnen. Das ist auch ganz wichtig, dass es keine Widersprüche gibt. Und üben einfach, dass er das erzählen kann dort auch und auch so darstellen kann, dass man das nachvollziehen kann. Ja? Also dass es keine Sprünge gibt, ja, dass es nicht irgendwelche Ungereimtheiten auch gibt, wo man sagen, ja, aber irgendwie, du hast gesagt, da warst du da und 3 Tage später warst du hier, du bist aber gelaufen, das sind irgendwie 8000 Kilometer, das kann ja nicht sein. So. Versuchen ihnen einfach ein sicheres Gefühl zu geben. Es kann auch sein, dass es einen Folgetermin gibt, wo man dann nochmal Dinge auch nachfragt und recherchiert. Das Thema auch Beweise ist sehr wichtig. Hast du Beweise für das, was passiert ist? Zeitungsartikel, Webseiten, YouTube-Filme und so weiter. Dass er da einfach oder die Person da gut vorbereitet dorthin geht. Manchmal ist auch so, dass wir begleiten. Es ist in Stuttgart ein bisschen schwierig, weil die nächste Außenstelle ist halt Ellwangen oder Karlsruhe. Das heißt, da muss man sich dann halt auch einen halben Tag oder einen Tag Urlaub nehmen. Oft ist aber auch für die Geflüchteten die Begleitung jetzt gar nicht so wichtig, weil sie meistens schon irgendwie einen Bruder haben oder einen Ehrenamtlichen, der sowieso schon sehr viel mit denen macht. Und der kommt dann zu uns, zu fremden Menschen. Und das ist dann manchmal, ich sag's immer, so eine Situation irgendwie wie beim Arzt. Ja, da kommt rein, wir sagen, machen Sie sich bitte einmal frei, hören das ab. Und dann geht er wieder raus und ist einerseits froh, dass es vorbei ist, aber weiß dann auch so ein bisschen mehr jetzt über die ganze Sache. Deswegen ist diese Begleitung manchmal auch gar nicht gewollt. Und dann, wenn es eben irgendwie ein Ergebnis gibt oder ein Protokoll oder was, dann gerne im nächsten Schritt auch nochmal eine Nachbereitung, dass wir das nochmal durchlesen und dann eben auch weitere Schritte oder Optionen besprechen, wie es dann weitergehen kann, je nachdem, also ob der Bescheid positiv oder negativ ist, dann kann es dann, dann halt geht das Leben dann eben weiter und dann muss man schauen, was man macht. Ja, aber die Geschichten sind, wie sie sind, die Welt ist, wie sie ist. Und es ist nicht immer lustig, das ist klar, und auch nicht immer schön. Aber es ist trotzdem, finde ich, ein sehr, 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 sehr wichtiges und auch eigentlich unterm Strich ein sehr schönes Ehrenamt, gerade in der Anhörungsbegleitung, weil man sehr viel mit fremden Kulturen, fremden Menschen zu tun hat, kann sich aus erster Hand auch ein Bild verschaffen, nicht das über stimmt, die Medien oder die Zeitungen, und sieht auch so die ganze Bandbreite an Geflüchteten. Und es ist eben nicht nur so, dass da irgendwie Terroristen und Identitätsbetrüger in unser Land kommen, ist aber auch nicht so, dass es alles Hochschulprofessoren sind, ja, ist ja auch klar. Ja. Ich sage auch immer, nehm willkürlich 100 Deutsche und setz sie auf eine Insel. Überleg dir, wie viele Hochschulprofessionen und Hartz-IV-Empfänger du hast. Ja, das ist normal. Das ist eben ein Spiegel der Gesellschaften dort. Und ich denke, darin liegt auch dann die Herausforderung der Integration, auch zu schauen, wo kann ich diese Leute dann in unserer Gesellschaft auch gewinnbringend einsetzen.
Dann hast du vorher erwähnt oder auch schon kurz erzählt, was es ist, Jobs und Careers. Also wo es darum geht, praktisch Arbeit zu finden, nenne ich es mal, oder auch in Arbeitsstellen einfach zu finden für die geflüchteten Menschen oder auch eine Ausbildung wahrscheinlich. So in die Richtung stelle ich es mir vor.
Ja, also es ist mehr eine Unterstützung. Also finden sollten sie schon selbst. Ah, okay. Ja. wir sind auch nicht irgendwie zweites Arbeitsamt oder zweites Jobcenter oder sowas, was auch manche denken, die kommen dann und glauben dann, ich mache jetzt die Schublade auf und habe da 28 Jobs und gebe den einen. Es ist nicht so, ist auch nicht unsere Aufgabe in dem Programm. Es entstand so, wann war das, 2017, 2018, dass viele Geflüchtete, die eben Deutsch gelernt haben, einen Aufenthalt bekommen haben, Deutsch gelernt haben, dann eben auch natürlich vor der Frage standen, wie finde ich denn einen Job oder wie funktioniert eigentlich Jobsuche in Deutschland? Und nach wie vor auch noch ein großes Thema für Menschen, die zu uns kommen. Und wir dann eben mit Ehrenamtlichen, die unterstützen dabei, also die Geflüchteten unterstützen, dass sie eine Arbeit finden. Und es geht einfach ganz banal los, dass man einfach fragt, was hast denn du in deinem Herkunftsland bisher gemacht? Oder hast du, auf welcher Schule warst du? Warst du überhaupt auf einer Schule? Hast du Zeugnisse? Hast du Dokumente? Gibt es dann sehr viele Regularien hier, wie man sowas anerkennen lassen kann, um eine Vergleichbarkeit der Abschlüsse auch herzustellen? Und viel auch Aufklärung, wie einfach Jobsuche in Deutschland auch funktioniert. Also es gibt halt Menschen, die kommen aus Ländern, die sagen dann, also wenn ich einen Job gebraucht habe, bin ich morgens um 6 auf dem Markt und habe rumgefragt, was es heute zu tun gibt. Oder ich habe an irgendein Firmentor geklopft und habe gefragt, habt ihr heute Arbeit für mich? Mhm. Sage ich immer, versucht es mal in Bad Cannstatt beim Daimler, da kommt der Werkschutz so schnell auf dich zu. So schnell kannst du gar nicht Arbeitssuche sagen, wie die dich dann da wieder herausbegleiten werden. Also einfach aufzeigen, was ist eine Bewerbungsmappe oder Bewerbungsunterlagen, schreibe ich einen Lebenslauf, also gemeinsam mit denen den auch zu formulieren, ihnen zu zeigen, wie recherchiere ich Stellen, wo gibt es das alles. Da ist eben dann klar, das Jobcenter einer der ersten Ansprechpartner, wo man hingeht, aber auch eben Jobsuche im Internet. Viel heutzutage läuft eben auch über Bewerberportale oder soziale Medien. Umgang eben mit digitalen Medien, digitale Kompetenz ist ganz wichtig. Also wie mache ich jetzt ein PDF aus meiner Bewerbung? Wie hänge ich das an eine E-Mail dran? Und wenn ich dann eine Antwort bekomme, was antworte ich dann da drauf? Solche Dinge. Und auch einfach zuhören, raushören, was wollen die Menschen machen, was können sie machen, und ihnen auch so ein bisschen erzählen die Verschiedenheit der Arbeitsmöglichkeiten. In vielen Ländern ist es eben so, da gehen die Menschen entweder nicht zur Schule oder sie gehen zur Schule, und wenn sie dann Karriere machen, heißt es, nach der Schule zur Universität zu gehen. Aber da gibt es kein Ausbildungswesen, da gibt es keinen zweiten Bildungsweg, da gibt es kein Berufskolleg, da gibt es keine vorbereitende Berufsfachschule, da gibt es keine Technikerausbildung, keine Meisterschule. Es ist ja selbst für jemanden, der sich einigermaßen hier in Deutschland auskennt, glaube ich, auch noch manchmal echt verwirrend, was es dann wieder Neues gibt. Und es entstehen neue Ausbildungsberufe und andere werden zusammengelegt. Also viele, viele, viele Möglichkeiten, gerade auch für Geflüchtete mit Zusatzprogrammen zu Ausbildungen. Mhm. Und da versuchen wir den Menschen einfach so auch eben Impulse zu geben, in welche Richtung sie dann auch mal schauen könnten. Wenn sie dann manchmal auch ganz frustriert einfach da sind und sagen, jetzt habe ich ja so viele Zettel vom Jobcenter und weiß jetzt gar nicht, soll ich da jetzt hingehen oder anrufen oder wie oder was. Mhm. Ja. Das ist so dieses Jobs and Careers Programm.
Ja. Ich finde es gerade total spannend, diesen Perspektivwechsel, also letztendlich ist es eigentlich logisch, aber ich finde, man macht sich selbst eigentlich wenig Gedanken drüber, wie es in anderen Ländern läuft. Also man denkt so, ja, gut, klar, bewerbe ich mit Bewerbermappe und so weiter, ist irgendwie logisch, wobei es ja selbst, dieser Bildungsweg selbst ja hier zwischen den Bundesländern teilweise ja schon unterschiedlich ist. Aber klar, dass es ja in anderen Ländern vielleicht nochmal ganz anders eben läuft, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde woanders hingehen und ja, würdest du hingehen mit dem Wissen, was ich jetzt von hier habe, und dann funktioniert es da aber ganz anders oder klappt dann gar nicht so. Das ist, finde ich, total spannend, das sich mal andersrum vorzustellen.
Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und der zieht sich auch durch alle Projekte und Programme durch, die wir auch haben, und macht auch einfach das Engagement dann auch so spannend, weil man da auch Einblicke bekommt, die man sich vorher nie so hat vorstellen können, wie das eigentlich ist oder wie sich das eigentlich anfühlt. Das Jobsuche ist ein Thema. Vorhin hatten wir über die Anhörung gesprochen. Ja, also man geht aufs Amt. Da kann sich ein Deutscher so drunter vorstellen, wie das abläuft und was das passiert. Ja. Es gibt Länder, da versuchen die Menschen tunlichst das zu vermeiden, weil sie sagen, ich weiß nicht, ob ich da am selben Tag wieder rauskomme oder was da passiert. Ja. Es gibt auch Menschen, die kommen zu uns und sagen, ja, ist dieses Bundesamt, das ist doch sicherlich auch nur so eine Organisation, die mir helfen will, so wie ihr euch, wie ihr das macht. Und so, nee, ist es auch nicht. Also je nachdem, aus welchen Ländern die Menschen kommen, was für Erfahrungen sie da haben, ist es teilweise eben auch völlig, völlig anders. Und das zieht sich wirklich auch teilweise dann über Jahre auch durch, je nachdem, wie die Menschen sich hier dann auch integrieren, ihren Weg gehen. Es sind ja teilweise fantastische Erfolgsgeschichten, was da Geflüchtete auch hinlegen und trotzdem auch noch nach Jahren manchmal mit Dingen kommen, wo man dann sagen muss, ja, stimmt, gell, das hast du jetzt noch nie gemacht, und bei euch war das irgendwie völlig, völlig anders. Ja. Und das ist dann eben auch die Aufgabe der Integration und des Lernens, aber auch des Voneinanderlernens, dass es eben in anderen Ländern eben auch ganz anders läuft und die Menschen dann natürlich, wenn sie dort aufgewachsen sind, ganz anders geprägt sind, und so eine Prägung, die streift man nicht einfach ab, wenn man über die Grenze tritt und oder jetzt seinen Aufenthaltstitel, sein Kärtchen da bekommt oder sowas. Ja. Mhm. Das nimmt man natürlich noch lange, lange mit.
Mhm. Ja, und ich kann mir vorstellen, wirklich dieses, ja, eben, es kommen immer mal wieder Situationen, die man vielleicht noch nie erlebt hat in der Art, und dann wirklich das Lernen, okay, wie funktioniert das jetzt wieder oder wie ist das jetzt wieder hier in Deutschland? Mhm. Ja, eine wichtige Sache auf jeden Fall, dass ihr da unterstützt. Die Arrival News, Da habe ich auf der Homepage auch gelesen und das fand ich ein richtig cooles Projekt. Also da stand auf der Homepage, stand so, ich lese mal vor, Zeitung für neue BürgerInnen in einfacher Sprache über aktuelle Debatten. Fand ich erstmal so super, dachte ich, cool, würde ich auch gerne mal reinlesen. wie kam es dazu und habt ihr da irgendwie eine spezielle Themenauswahl oder nach was wird es ausgewählt, was da behandelt wird?
Ja, die Arrival News, wie kam es dazu? Das war eigentlich vor, mehreren Jahren muss das gewesen sein, so ein Sommerloch-Projekt irgendwie, dass es überhaupt noch sowas gibt bei Arrival Aid oder gab, kann ich mir gar nicht vorstellen, eine Zeit, wo man nichts zu tun hatte. Und die Idee war einfach zu sagen, warum gibt es eigentlich nicht eine Zeitung oder eine Zeitschrift für Geflüchtete? Also wir sind nicht die Einzigen, es gibt auch noch ein, zwei andere da auf dem Markt oder gab. Und die Idee war einfach zu sagen, es passiert so viel in den Nachrichten, auch vieles, wo eben über Geflüchtete gesprochen wird. Aber verstehen die das überhaupt? Ja? Welche Rolle sie da spielen oder was sie betrifft? Und da sagten wir dann, es wäre doch mal echt cool, eine Zeitung zu machen für Geflüchtete, mittlerweile auch für Menschen eben mit Migrationshintergrund oder die neu in Deutschland sind, in einfacher Sprache. Also das ist so Artikel, die sind so im Niveau, bewegen sich so zwischen A2 und B1, würde ich sagen, mit einem kleinen Vokabelteil, wo eben auf Deutsch dann erklärt wird, wie die schwierigen Wörter oder was die bedeuten. Und dann einfach so ein bisschen so die Möglichkeit auch der Teilhabe dann geben, plus dass man Deutsch lernen kann damit und dem Ganzen noch schon so ein bisschen versuchen, wirklich auch nachrichtlich was rüberzubringen, auch politische Themen da anzufassen. Also das, was so auch so gesellschaftlich bei uns so gerade in der Debatte ist oder sowas, sei es irgendwie Klimaschutz oder wir hatten jetzt irgendwie Ära Merkel geht zu Ende oder Olympische Spiele, Wahlen ist immer auch ein Thema und zu versuchen, das ist so, also mein Kollege in München hat mir mal so gesagt, also sein Traum ist eigentlich sowas wie die Zeit für Geflüchtete zu machen. Ich habe dann erwidert, es ist gut, dass du das machst, weil da können die Leute, die die Zeit nicht verstehen, Deutschen eben die Arrival News lesen, dann verstehen sie es auch. Und so ist es mittlerweile gewachsen. Es gibt verschiedene Rubriken, also es gibt eigentlich immer so eben ein politisch-gesellschaftliches Thema. Es gibt aber auch eine Rubrik, die heißt Good News, wo meistens Geflüchtete selber irgendwas erzählen, was sie geschafft haben. Es gibt immer einen großen Teil über Arbeit, wo Berufe, Ausbildungsberufe vorgestellt werden. Es gibt eine Kinderseite, es gibt eine Märchenseite. Und auch immer so Artikel, wo ein bisschen versucht wird, so das, was Deutsche machen, so einfach zu erklären, was vielleicht Geflüchtete auch nicht so auf den ersten Blick verstehen, warum das in Deutschland so ist. Ja, also warum gehen die Deutschen wandern? Ja, das war so ein Thema. Da habe ich auch gesagt, ihr wollt Leuten erzählen, warum die Deutschen gerne wandern, die zu Fuß von Kabul nach Cannstatt gelaufen sind. Sehr mutig. Aber solche Dinge. Ja, oder auch eben ins Freibad und schwimmen und dann ist man gleich in der ganzen Debatte mit irgendwie Burkini und nackte Haut und sowas. Also solche Themen werden da angegangen. Und es gibt eben dann auch noch Stellenanzeigen, speziell auch für Geflüchtete meistens. Tipps, also kulturelle Sachen, solche Dinge.
Okay. Hört sich auf jeden Fall wirklich lesenswert an. Auf jeden Fall mal reinlesen, wer jetzt gerade zuhört.
Wer es lesen will, auch online, gibt es natürlich auch zum Blättern und wird verteilt in Flüchtlingsunterkünften, in Sprachschulen, in Cafés, wird auch verschickt, bis auch teilweise irgendwie, wenn man neulich was gehört, dass irgendwie ein Belgier in Kanada gibt Deutschkurse an sowas wie einer Volkshochschule und macht das mit der Arrival News oder so. Also so skurrile Sachen passieren dann da.
Ja, also was ich jetzt wirklich schon mitgenommen habe, ich finde es total spannend, so wirklich mal einen Perspektivwechsel auf das deutsche Leben, wenn ich es mal so sage, zu haben. Also wirklich mal zu hinterfragen, ja, warum funktioniert das hier so, wie es funktioniert? Wir hatten es gerade ganz kurz in der Musikpause von Ehrenamt. Warum gibt es das hier eigentlich? Warum machen Menschen einfach was, ohne dafür was zu bekommen, in dem Sinn kein Geld dafür zu bekommen? Was hier so total selbstverständlich eigentlich ist und man eigentlich gar nicht mehr hinterfragt. Und ja, das wirklich mal zu fragen. Und das stellt mir gar nicht so einfach vor, es wem zu erklären, wenn mich jemand fragt, hey, warum ist das so? Und dann zu sagen, ja, gute Frage eigentlich. Müssen wir eigentlich mal die Menschen fragen, die es machen.
Ja, genau. Also das kommt schon immer mal wieder auch vor. Also die Beschäftigung mit dem Fremden ist gleichzeitig auch ein Hinterfragen des eigenen Tun und Handelns. Ja? Mhm. Und das macht dann manche Menschen auch unsicher, wenn sie auf einmal sich damit auseinandersetzen, warum ist es eigentlich hier so, wie es ist. Ja? Und ich habe auch dann Diskussionen und sagen auch Geflüchteten, aber jetzt mal ehrlich, das ist doch eigentlich blöd, wie ihr das macht. Nicht so, ja, aber so ist es halt hier. Ja? Ne?
Ja. Wenn man jetzt so genau drüber nachdenkt, manchmal vielleicht, ja. Ja, das stimmt. Und klar, und ich glaube, es macht auch was mit einem, wenn man dann vielleicht auch mal feststellt, dass manche Sachen gar nicht so gegeben eigentlich sind, wo man denkt, ja, das ist vielleicht so unzerrüttbar, ist halt einfach so. Und dann zu merken, ah nee, es ist eigentlich gar nicht so. Das ist so von uns was Gemachtes, was woanders ganz anders funktioniert und müsste vielleicht gar nicht so sein. Ja. Spannender Perspektivwechsel. Wer kann sich denn, oder wie kann man sich bei euch denn beteiligen?
Als Ehrenamtlicher natürlich gerne in den Programmen, die wir haben und den Projekten, die wir haben. Also einfach melden, mailen, anrufen, wie auch immer. Ja, und sagen, hallo, ich habe das gehört im Radio oder ich habe die Website gesehen und ich finde es toll, toll, was ihr macht. Und ich sage immer auch, wie wir es machen, wie wir das eigentlich dieses Thema eben angehen. Und dann treffen wir uns einfach und reden darüber oder am Telefon und schauen, was es denn für Möglichkeiten auch gibt. Ja, also viele oder ich sag mal, ein relativ leichter Einstieg so in das Thema sind tatsächlich diese ganzen Job- und Arbeitsmarktgeschichten, weil jeder von uns hat schon mal eine Bewerbung geschrieben, weiß, wie das irgendwie geht. Diese Beratung dann eben zu Aufenthalt oder Begleitung, zu diesem Anhörungstermin oder sowas, das schreckt manche Leute so ein bisschen ab, weil sie sagen, oh, das ist aber juristisch oder hier diese ganzen Fluchtthemen oder irgendwie sowas. Aber ich sage immer, für mich sind es eigentlich eher noch die spannenderen Themen. Mhm. Da kann man sich dann auch so richtig dann reinknien, wenn man das möchte. Aber es ist auch immer eine Frage, wie viel Zeit jemand hat und was er auch irgendwie gerne macht. Und eben Geflüchteten zu begleiten über eine bestimmte Phase oder jemand mit Migrationshintergrund ist immer, glaube ich, eine tolle Sache. Und man kann dann für sich selber auch dann entscheiden, was genau man in welchem Thema man macht und auch wie viel man macht. Also das Schöne ist auch bei Arrival Aid, also wir haben da nicht irgendwelche Verpflichtungen zu Clubabenden oder sonst irgendwas, sondern gerade wie halt jemand Zeit hat, kann er eben dann auch mehr oder weniger Fälle oder Gespräche oder Klienten machen, je nachdem. Also das ist dann so ein sehr selbstselektierendes Verfahren, dass ich sagen kann, jetzt die nächsten 6 Wochen habe ich eigentlich ein bisschen Luft, da mache ich jetzt mehr und dann bin ich mal ein halbes Jahr irgendwie im Stress oder so von der Firma, da geht dann halt nicht so viel und das ist völlig okay.
Okay. Wie ist es von den, also jetzt andersrum, das waren jetzt sozusagen die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, wie ist es von den Menschen, die sich an euch wenden, also ich nenne es jetzt mal Klienten und Klientinnen, kann man da sagen, oder lässt sich es irgendwie aufteilen, wo die herkommen? Habt ihr da irgendwie, hat sich es vielleicht auch verändert im Laufe der letzten Jahre?
Ja, also das ist im Prinzip eigentlich ein Spiegel auch dessen generell, was an Flucht und Migration zu einem gegebenen Zeitpunkt auch statistisch einfach vorhanden ist. Also klar, es hat sich schon etwas verändert über den Lauf der Jahre, aber es sind nach wie vor, gibt es halt so die Hotspots, sage ich mal, Iran, Irak, Afghanistan, so Somalia, also auch afrikanische Länder. Was eben mehr zugenommen hat jetzt in den letzten Jahren, war eben Menschen aus Zentral- und Westafrika, die zu uns kommen, aber nach wie vor auch eben Syrien, Iran, Irak, Afghanistan sehr stark vertreten. Das sind aber auch so die generellen Zuwanderungszahlen, was man dann ablesen kann. Was auch interessant ist, was mehr jetzt gekommen ist, so die letzten Monate oder Jahre, sind Menschen aus der Türkei. Wobei oftmals muss man auch dann gucken, also aus welcher Region oder welche ethnische Zugehörigkeit haben, wenn die Kurdischstämme sind zum Beispiel oder Jesiden sind. Die haben halt dann als Land halt Türkei, geben die dann eben an. Aber auch immer wieder Chinesen hatten auch schon Taiwanesen bei uns da, also aus dieser Protestbewegung raus, die Asyl beantragt haben. Ja, das ist so sag ich mal, das Gros, was eben kommt und eben ja zurzeit schon relativ viel eben Nigeria, Kamerun, Togo, solche Länder aus Afrika. Ja, also das ist schon, das ist, also wenn man so über die Arbeit, die Arbeit über die Jahre macht, passieren auch schon auch lustige Dinge irgendwie. Also wir hatten dann irgendwie mal einen Vormittag, da rief irgendwie dreimal hintereinander jemand an auf Englisch und hat Fragen gestellt wie, gibt es denn warmes Wasser in deutschen Flüchtlingsunterkünften oder sowas? Ja, und wir waren so ein bisschen verwirrt, was er eigentlich wollte, ob er jetzt mal vorbeikommen will zum Termin oder so. Und beim dritten Anruf hat er dann gemeint, nee, jetzt nicht, aber voraussichtlich so in 2 bis 3 Wochen, weil er ist gerade auf Lesbos und er würde jetzt loslaufen.
Ah, okay, ja. Okay.
Oder Menschen, die auch vorm Büro stehen und klopfen und fragen, wo kommst du her? Ja, aus Straßburg. Aha, und wo dann, ja, und ja, vor 3 Monaten war ich noch irgendwie in Togo oder so, ja. Mhm.
Ja, das sind auch Strecken, ja. Also das finde ich wirklich auch immer.
Aber das sind wirklich Ausnahmen, also das ist eher skurril. Der Normalfall ist irgendwie Sozialarbeiter der Caritas schreibt eine Mail und sagt, ich habe hier jemanden, der hat in 3 Wochen ein Interview beim BAMF, da geht es um die Rücknahme irgendwie seines Asylstatus, könnt ihr denn vorbereiten auf den Gesprächstermin? Dann sagen wir, ja, machen wir.
Aber das heißt ja auch trotzdem, dass ich das bis in manche Länder rumspricht, was ihr macht. Also ihr seid gut vernetzt dann.
Ja.
Mhm. Okay, du hast gerade eben schon mal kurz so angedeutet, also was sich in den letzten Jahren von den Menschen, die ihr unterstützt, was sich, ja, oder wie sich da entwickelt hat, was es da vielleicht auch für Unterschiede gab. Wie würdest du sagen, denn bei eurer Arbeit, also natürlich, ihr seid wahrscheinlich gewachsen, so seit der Gründung, klar. Aber was würdest du sagen, hat sich da verändert oder auch was sind auch Schwierigkeiten, mit denen ihr vielleicht immer wieder zu kämpfen hattet?
Also ganz zu Anfang hatten wir eben nur dieses Thema Anhörungsbegleitung und das war auch super, super stark nachgefragt. Und man echt wirklich kann sagen, fast schon wie am Fließband die Menschen auf die Gespräche vorbereitet und ihnen da erzählt, wie so ein Asylverfahren läuft und uns ihre Geschichten mit ihnen besprochen alles. Und das ist ganz interessant so zu sehen über die Jahre, dass halt die Organisation sich auch ändert, wie sich das Thema Flucht und Migration auch dann wandelt und ändert. Ja, also am Anfang waren diese Anhörungen natürlich ganz, ganz stark nachgefragt. Dann gab es halt eine Gruppe, die hat eben einen Aufenthalt bekommen. Da war es dann als nächstes wichtig, wie finde ich eine Arbeit oder auch wie finde ich eine Wohnung, was in Stuttgart sehr, sehr schwierig ist. Also eher dann so Themen in Richtung Integration. Was sich in der Gruppe eigentlich bis heute auch noch so fortsetzt mittlerweile, also ich habe jetzt ganz viele Geflüchtete auch, die jetzt erfolgreich eine Ausbildung absolviert haben und jetzt eben 5 Angebote haben und lernen müssen, nicht gleich das erste zu nehmen, weil einer sagt, hey, du bist toll, dich stelle ich ein, sondern sage, jetzt warten wir erstmal, bis ein Vertrag auf dem Tisch liegt, der auch unterschrieben ist, ja, und wir sagen nicht gleich zu und du sagst nicht gleich alle anderen Bewerbungsgespräche ab, sondern du gehst dahin, also auch wieder dieses kulturelle irgendwie lernen, wie dann so eine Verhandlungsphase in Deutschland geführt wird. Das ist so die eine Gruppe. Und die andere ist dann eben die keinen Aufenthalt bekommen haben. Da war dann das Thema Klage gegen den negativen Bescheid sehr ein wichtiges Thema, ist es auch immer noch. Und die dann eben auch vom Gericht keinen Status zugesprochen haben, die jetzt in der Duldung sind, also eigentlich im Prinzip abgeschoben werden sollten, ist dann die Frage, was gibt's denn jetzt noch andere Möglichkeiten außer Asyl? Also zum Beispiel eine Ausbildung ist so ein ganz, ganz klassischer Weg, gerade für junge Leute, die dann eben, wenn sie einen Ausbildungsvertrag haben und eine geklärte Identität, also einen Pass, können sie für die Dauer der Ausbildung hier bleiben, plus nochmal 2 Jahre danach, wenn sie in dem Beruf arbeiten. Und dann kommt man dann schon so in Regionen, wo man dann eben auch eine Niederlassungserlaubnis, also eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis beantragen kann und später dann auch eine deutsche Staatsbürgerschaft, wenn man sich nichts zu Schulden kommen lässt. Das ist dann so der andere Zweig. Und so in dieser Entwicklung, da gehen wir auch so ein Stück weit eben mit. Also einerseits mehr dann noch weiter in Richtung Integrations- oder ja, Leben in Deutschland Beratung können. Das sind wir da so an dem Küchentisch, wo dann die Eltern ihrem jungen Sohn nochmal erklären, er soll sich bitte die Schuhe putzen, bevor er zum Bewerbungsgespräch geht. Solche Sachen, sage ich mal, überspitzt oder salopp. Und das andere dann, die wirklich hier bleiben wollen und glaube ich auch für unsere Gesellschaft was leisten können. Wir brauchen Handwerker, wir brauchen Fliesenleger, Maurer, Baggerfahrer, alles. Ja. Man sagen kann, okay, wenn du bereit bist, da zu arbeiten und das zu leisten, dann gibt es auch Wege, wie du das machen kannst. Aber du musst es wollen, das ist sehr anstrengend auch und da kannst du dich jetzt nicht irgendwie auf die faule Haut legen und du darfst ja auch ganz wichtig auch nichts zu Schulden kommen lassen. Ja? Mhm. Also du musst schon hier mit beiden Beinen auch auf unserer Ordnung stehen, die wir haben, unseren Gesetzen stehen. Nur so hast du eine Chance, quasi von der Abschiebeliste dann auch runter zu kommen. Und ja. Schwierig ist dann eben auch, wenn halt auch Menschen kommen und dann eben aber auch vorbestraft sind oder sowas, wo dann bei uns auch irgendwann, wo ich dann auch sagen, das ist jetzt leider nicht mehr der richtige Beratungsort für dich, weil du brauchst jetzt echt irgendwie erstmal einen Anwalt und du musst es gucken und muss man dann auch verstehen, also wenn ich irgendwo in ein Haus zu Besuch komme und mich halt nicht so benehme, wie es halt der Hausherr so hat, dann wird es dann halt auch schwierig, muss man auch ganz klar sagen. Also schwierig mit den noch rechtlichen Möglichkeiten, was dann sowieso nicht unsere Baustelle ist, aber so ein Stück weit natürlich auch so mit einem Verständnis. Ja. Also dann lieber sagen, du, es gibt auch eine Beratung, eine Rückkehrberatung zum Beispiel hier in Stuttgart von der AGDW, eine sehr gute, kannst du dahin gehen, aber dann ist vielleicht auch mal so dieses die Reise nach Deutschland und hier was zu machen, das geht dann auch einfach nicht mehr, weil du es dir auch leider selber verbaut hast, muss man auch sagen. Und dann reagiert der Staat eben auch so, wie er reagieren muss. Das kann man beklagen, gut finden, schlecht finden, wie auch immer. Wir haben Gesetze und dieses Land ist dieses Land, weil wir uns an Gesetze halten. Und deswegen funktioniert eben auch hier vieles, was in anderen Ländern nicht funktioniert. Und das ist mir auch wichtig, bei allem Verständnis für das Thema Flucht und Migration und die armen Menschen. Wir haben Gesetze und es ist gut, dass wir die auch haben. Schwierig wird es dann tatsächlich wirklich in Einzelfällen, also wenn man auch manchmal dann Leute wirklich sieht, die sich richtig, richtig reinhängen und alles und wo man dann wirklich alles Mögliche auch tut und schaut, gibt es denn dann noch eine Möglichkeit? Denn also, wie ich schon sagte, es gibt wirklich viele auch, die sich echt richtig hart anstrengen, wo ich auch sagen kann, die können wir auch brauchen. Genauso wie es auch welche gibt, wo man sagt, naja, nicht ohne Grund sitzt man dann halt auch mal im Gefängnis in Deutschland. Das ist auch so. Was wir relativ häufig machen oder haben, sind einfach so die Leute auch wach zu rütteln, auch zu sagen, sag mal, hey, du musst jetzt auch was tun, wenn jetzt irgendwie die Ausländerbehörde dreimal gesagt hat, du musst dir jetzt mal einen Pass beschaffen, weil wir wollen endlich mal wissen, wie du wirklich heißt und wo du herkommst. Und auch dass wir dann einen Pass haben, mit dem wir dich dann eventuell auch ausweisen können. Ja, das ist natürlich ein Risiko. Andererseits, wenn du was wirklich in Deutschland jetzt erreichen willst, du brauchst eine geklärte Identität, du kriegst keinen Aufenthaltstitel. Wenn du kein Asyl bekommen hast, kriegst du keinen Aufenthalt, ohne dass deine Identität irgendwann mal einfach klar sein muss. Und das ist in der Regel der Pass. Und da musst du jetzt zum Konsulat gehen. Und das musst du machen, weil sonst werden dir die Leistungen gekürzt, sonst verlierst du deine Arbeitserlaubnis, weil du ein hartnäckiger Identitätsverweigerer bist. Und mögen wir spätestens seit eben diesen Anis Amri-Anschlägen in Berlin, der eben halt auch mehrere Identitäten oder Aliasnamen hat, eben gar nicht. Ja? Und das ist so die Gesetzesseite, die es sehr, sehr hart. Und die andere Seite ist dann, dass wir dann sagen, warum machst du das eigentlich? Sag mal, du baust hier schon dir ein bisschen echt, verbaust dir den Weg in Deutschland und machst dir irgendwie auf Deutsch gesagt echt eine Scheiße, das geht so nicht, ja. Werd dir mal klar, was dein Ziel ist. Und das ist so, dann sind wir so an dem Punkt der Beratung, die eben wirklich keine Rechtsberatung ist, ja, sondern das ist dann eher so, da spricht dann, also wie der Vater zum Sohn oder die Mutter zur Tochter. Hatten auch schon Situationen, da waren Sozialarbeiter da, der hat dann gesagt, das sage ich dir seit 3 Jahren und da muss jetzt erst die weise Frau kommen und dir das nochmal erzählen, dass du es glaubst. Ja? Und das ist schon dann auch eine Rolle, die wir da auch einnehmen, die auch dann eine Hilfe ist. Ja? Und deswegen komme ich auch zurück, was müssen eigentlich Ehrenamtliche bei Arrival Aid können? Ja, mit beiden Beinen im Leben stehen und Erfahrungen in dieser Gesellschaft haben. Das ist das Wichtigste. Alles andere, das packt man sich dann schon drauf.
Wir hatten gerade kurz in der Pause auch nochmal gesprochen, dass ihr ja die Menschen auch wirklich so in vielerlei Hinsicht begleitet und eben nicht nur da die Zuständigkeit irgendwo aufhört, sondern wirklich auf einem breiten Weg, nenne ich es jetzt mal, also für Menschen da seid und die da unterstützt.
Ja, genau. Es war, glaube ich, noch ein wichtiges Thema auch für das Verständnis, wie wir Dinge machen. Weil ich sage das immer gerne, es ist nicht nur wichtig, was wir machen, sondern auch, wie wir es machen. Wir im Prinzip spendenfinanziert, unabhängig und wir sind nicht so wie andere Organisationen, die eine bestimmte Zuständigkeit für irgendwas haben. Ja, also ich gehe für eine bestimmte Behörde, die hat eine Zuständigkeit, ich gehe auf ein bestimmtes Amt, ich gehe zum Konsulat und die sind halt entweder zuständig oder nicht. Und bei uns ist es so, wir verstehen uns so, wir sind eben zuständig für den Menschen. Also ich sage immer, meine Zuständigkeit beginnt in dem Moment, wo ich den Hörer abnehme, wenn es klingelt oder wo ich die Tür öffne, wenn jemand davor steht und der kommt dann rein und wir sprechen eben über, was ist denn aktuell dein Problem? Also wie ich eingangs auch gesagt habe, es ist eigentlich eine Unterstützung, eine Begleitung für Menschen, die in einer bestimmten Lebensphase sind, einer schwierigen Phase. Das kann im Asylverfahren sein, das kann das Thema Job sein, das kann anderes sein und wir versuchen eben rauszuarbeiten, was könnte denn jetzt das Ziel sein, um aus dieser Schwierigkeit auch rauszukommen und wer könnte da helfen. Nicht immer sind es dann am Ende wir, die wirklich konkret helfen können, aber dadurch, dass wir diese Unabhängigkeit haben, haben wir halt oft dann die Fäden dann auch so ein bisschen, die wir zusammenführen können und sagen, mach mal dieses, mach mal jenes und dann komm wieder und wie war das und was hat die Person dir gesagt und können dann da auch wieder eine Unterstützung leisten und sagen, ah, das ist aber komisch, wir hatten einen Fall, da war das ganz anders, ich rufe da mal an oder wir gehen da jetzt nochmal zusammen hin und fragen mal nach, was da jetzt eigentlich Sache ist. Und dieses, also über Grenzen oder auch über so Silos hinweg zu arbeiten mit den Leuten, das ist schon was sehr Besonderes und auch eine Freiheit, die nicht nur ich, sondern auch viele Ehrenamtliche, die bei uns haben, einfach schätzen, weil das gibt es so in einer organisierten Form eigentlich eher selten, dass man das sowas macht, ja, weil wir sind so auch wieder unsere abendländische Denke, ja, wir zerlegen ein Problem in die kleinsten Einzelteile und sorgen dafür, dass sich jedes Zahnrad ordentlich dreht und wenn sich alle Zahnräder drehen, dann läuft ja die Maschine. Aber wir wissen eben, das Ganze ist eben natürlich weitaus mehr als die Summe seiner Einzelteile und diese Ganzheitlichkeit versuchen wir eben mit den Menschen zu leben und auch da mit ihnen zu arbeiten. Und diese Neutralität und auch diesen klaren Blick oder auch dann zu sagen, als jemand hier, der sich für Geflüchtete engagiert, dann auch sagt, ja dann, wir haben die Gesetze und ja, Menschen werden abgeschoben. Ja, das ist so. Ich stehe auch auf diesem rechtlichen Rahmen und stehe dazu, auch wenn ich vielleicht nicht immer jede einzelne Entscheidung nachvollziehen kann. Aber wir reden ja hier jetzt über Rechtssystem und nicht über Gerechtigkeit. Natürlich wollen wir alle Gerechtigkeit erreichen, aber das wissen wir alle. Wir können immer nur so nah rankommen, wie es halt dann eben momentan geht, ja. Und ich denke, klar ist halt auch, das ist auch dieser Spruch irgendwie, wollen wir die ganze Welt in Deutschland aufnehmen? Es geht rein mathematisch nicht, ja. Jeder, der weiß, wie viele Menschen auf der Welt leben und wie groß das Land ist, kann sich das ausrechnen. Es ist auch keine Frage, die sich für mich stellt, sondern die Frage ist, wir haben Gesetze und Regelungen und wie wenden wir die an für die Situation, in der wir eben momentan leben, wo wir halt sehen oder wo ich aus meiner Arbeit sehe, dass eben viele Menschen kommen und hier Asyl beantragen, aber viele von ihnen gar nicht wissen, was Asyl halt eigentlich im Kern ist. Da geht es um politische Verfolgung, da geht es um Krieg. Ja. Und es ist auch so, nicht jeder, der einen Schmerz hat oder ungerecht behandelt wird, das automatisch fällt in die Kategorie Asyl. Das hat nichts mit Hartherzigkeit zu tun, sondern das hat was mit dem Gesetz zu tun und der Interpretation desselben. Ja. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten für ein Leben in Deutschland, auch für eine legale Migration. Was angesichts der Not in der Welt manchmal fast schon zynisch klingen mag, das bin ich mir bewusst, aber da sind wir jetzt halt genau in diesem Spannungsfeld, in dem wir auch arbeiten, wo auch jeder seine Meinung dazu hat, die auch jeder natürlich haben kann und auch muss. Nur so entsteht auch eine Diskussion darüber. Aber wir sollten gemeinsam versuchen, da einen guten Weg zu beschreiten und nicht irgendwie abdriften in irgendwelche Extreme oder in ich habe gehört das oder sonst irgendwas, sondern einfach schauen, wie kommen wir in einer komplexen, globalisierten Welt mit Migration zurecht, mit Ungerechtigkeiten, mit Krieg, mit Hunger, jetzt durch Klimawandel und alles wird uns, denke ich, noch einiges bevorstehen, was Flucht und Migration bedeutet. Und das sind dann wirklich, dann sind wir da bei handfesten lebensbedrohlichen Gründen, wenn ich einfach da nicht mehr mein Feld bestellen kann, weil da jetzt halt das Meer ist. Ja, das ist also, kann ich dort nicht leben. Wie gehen wir denn damit um? Das sind so die großen Herausforderungen. Ja, das sind also nicht die 400 Leute, die auf dem Mittelmeer auf dem Boot sitzen, die uns das Genick brechen werden. Das sind ganz, ganz andere Themen, die eigentlich sehr wenig im öffentlichen Diskurs vorkommen.
Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich, wir hatten es ganz vorher mal kurz von dem Thema auch mit den Ehrenamtlichen, so wirklich ja, sich selber dann auch zu bewegen in diesem Spannungsfeld zwischen einerseits diese Sicht von oben nächstes Mal oder dieser nüchternen Blick auch drauf, okay, und auf der anderen Seite aber klar, dann, ich kann mir vorstellen, das ist schon auch eine emotionale Seite mit dabei, weil natürlich sind es Menschen und man hat irgendwie mit Menschen zu tun, die teilweise ja auch Schicksale mitbringen, also diesen ja, Spagat irgendwie beides da zu vereinen in der Arbeit.
Ja, aber nochmal, dann mal wieder zurückzukommen, so eben an unseren Tisch mit dem Tee und den Kekschen sozusagen. Es ist natürlich schon eine unglaublich schöne und auch gewinnbringende Arbeit ist zu machen. Auch bei wenn man Klienten oder Fälle hat, wo man irgendwie sagt, so, ob der irgendwie hier mal noch irgendwie sowas bringt, weiß ich nicht. Aber wir hatten vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, also die Beschäftigung mit dem Fremden hinterfragt eben auch mein eigenes Sein, was ich hier habe. Und das bringt mich auch selber weiter. Und es gibt einfach ganz, ganz, ganz viele tolle Momente in dieser Arbeit, die wirklich, da geht einem das Herz auf, ja, und das ist wirklich schön. Das sind Erfahrungen, das hat man nicht so in jedem anderen Job oder in seiner Familie oder in der Nachbarschaft. Und deswegen ist es einfach auch toll, so eine Arbeit auch zu machen. Und ich kann da auch jedem nur zureden und sagen, engagiert euch für so ein Thema, entweder bei Arrival Aid oder auch woanders. Und macht was, geht aus eurer Komfortzone und nutzt eure Zeit auch, setzt sie auch ein für andere Menschen. Und teilt was von dem Guten, was ihr hier in diesem Land auch erhalten habt. Und jetzt keine Angst haben vor irgendwelchen Paragraphen oder sonstigen Dingen, sondern begegnet als Mensch dem Menschen, der vor euch sitzt. Und dann passieren tolle Dinge.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und an alle, die jetzt zuhören, also auf jeden Fall einfach mal bei Arrival Aid auf der Homepage oder auch melden, einfach mal vorbeischauen. Die Homepage heißt, weißt du es gerade auswendig?
www.arrivalaid-stuttgart.org oder auch arrivalaid.org. Das ist so die Hauptseite und da kommt man dann auf die einzelnen Standorte und auch die Programme.
Okay.
Arrival Aid wie Ankunftshilfe. Ein Wort.
Okay.
Ist Englisch.
Ja, super. Und es ist immer schön, wenn Menschen begegnen. Das ist doch immer eine tolle Sache. Ja, vielen Dank an dich, Martin, für das Gespräch. Ich fand es wirklich sehr interessant. Ja, genau. Nochmal vielen Dank, dass du hier warst und dir durch den Regen vorher den Weg hierher ins Studio genommen hast. Wer Fragen hat, also einfach bei Martin Rubin melden. Gibt es bestimmt nochmal ganz viel Infos. Oder einfach mal, wie gesagt, auf der Homepage vorbeischauen.